Wir hatten nach dem Abschluss des ersten Ausschusses gesprochen und Sie waren sich damals schon sicher, dass es eine zweite Version geben wird. Die ist jetzt nach über einem Jahr Arbeit und Abschlussbericht verfassens zu einem Ergebnis gekommen. Wie sehen denn die aktuellen bzw. die Ergebnisse des zweiten Untersuchungsausschusses aus?
Also erstens haben wir natürlich nicht alles das, was wir vorher schon mal gemacht haben, noch einmal untersucht. Zweitens konnten wir wenigstens zum Teil auf Ergebnisse der Länderausschüsse aufsetzen. Allerdings hatten wir gleich als allererste Erkenntnis das Problem, dass weder der Generalbundesanwalt noch das BKA oder die Länderpolizeien sich um das Umfeld und das Netzwerk, was das NSU-Kerntrio getragen hat, gekümmert hat, dass es also dort ganz wenig Ermittlungen gegeben hat. Man hat sich sehr früh festgelegt, das Trio ist ein Trio und hat eine Handvoll Unterstützer, die jetzt eben auch in München angeklagt sind. Deshalb hat der Ausschuss für alle Tatortländer Studien in Auftrag gegeben zur neonazistischen Szene zur Zeit des NSU, aber auch aktuell, die sind Bestandteil des Abschlussberichtes. Neben unseren gemeinsamen Erkenntnissen, wir haben dieses Mal auch wieder sehr kollegial von CDU, CSU bis zur Linken zusammengearbeitet, gibt es aber auch noch Fraktionsvoten mit besonderen Schwerpunkten.
Die Erkenntnisse gehen über das hinaus. Sie waren damals nach dem ersten ein bisschen unzufrieden, vor allen Dingen, weil Sie natürlich, aber damals war ja so ein Skandal, dass Ihre Arbeit von den Geheimdiensten quasi blockiert worden ist. Sie sind nicht beliefert worden mit Informationen, die notwendig gewesen wären, um einen Überblick zu bekommen. Wie sah das in dieser zweiten Version des Ausschusses aus?
Also die Blockaden waren noch größer. Trotzdem, wir haben herausgefunden, dass das NSU-Kerntrio Bernhard Mundlos-Schepe von ca. 40 V-Leuten der Ämter für Verfassungsschutz regelrecht umzingelt war. Und noch vor einem Jahr hat das Bundesamt, der Präsident des Bundesamtes Maaßen behauptet, man hätte keine V-Leute am NSU dran gehabt. Das ist aus unserer Sicht völlig falsch. Unter anderem wissen wir heute, dass Ralf Marschner, ein zentraler V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, er hatte den Decknamen Primus, in Zwickau die ganze Zeit aktiv war. Wir haben glaubhafte Zeugenaussagen, dass Uwe Mundlos im Bauabrissunternehmen von Marschner gearbeitet hat, dass Beate Zschäpe mindestens zu Gast in einem anderen Unternehmen von ihm war, wenn nicht gar auch dort aushilfsweise gearbeitet hat. Es gilt, so wie im ersten Ausschuss schon festgestellt, dass Quellenschutz immer vor Aufklärung von Verbrechen, auch von Morden stand. Zweitens, am Ende des ersten Ausschusses konnten wir nicht sagen, aus welchen Motiven die Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz am 11.11.2011 und auch danach vernichtet wurden. Wir wissen heute, es war kein Versehen, es gab keine Datenschutzgründe und auch keine Arbeitsüberlastung, sondern der damalige Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, Lothar Lingen, hat mit Vorsatz gehandelt. Er wollte nicht, dass die Öffentlichkeit die absehbaren Untersuchungsausschüsse erfahren, wie nah dran und auch drin in den Neonazi-Strukturen, aus denen der NSU hervorgegangen ist, die Ämter für Verfassungsschutz waren. Der Skandal im Skandal ist, dass Lothar Lingen strafrechtlich nicht belangt wurde, wie auch viele andere, die sich hier schuldig gemacht haben. Ja, das sind unter anderem wesentliche Erkenntnisse. Im Bericht finden sich dann auch noch Kritikpunkte zum kriminaltechnischen Handeln von DNA-Analysen und anderes. Aber wichtiger, denke ich, ist, was wir an Forderungen aufstellen zum weiteren Umgang mit diesem ganzen Komplex, weil wir haben ja nicht nur wegen der nach wie vor offenen, drängenden Fragen der Überlebenden und Angehörigen und wegen der Vergangenheit das untersucht, sondern weil auch in der Gegenwart Rechtsterrorismus im Wortsinne brandgefährlich ist.
Das ist ja wahrscheinlich auch wirklich das Wesentliche an dem, was diese Untersuchungen liefern können. Natürlich die Aufklärung, dass man weiß, was da passiert ist, aber es geht ja immer darum, was kann man aus dem rausnehmen, was kann man lernen, was muss man verändern, damit das nicht passiert. Und da sind so manche Fragezeichen eigentlich noch größer, wenn man die Konsequenzen verfolgt, die sozusagen seit dem Auffliegen erfolgt sind, was die Polizeiarbeit bzw. die Arbeit des Verfassungsschutzes angeht und wie sich die auch innerhalb der letzten 5 Jahre schon wieder verändert haben und auch diesen ganzen Komplex durchzuermitteln durch die Ermittlungsbehörden. Was ist denn das, was für Forderungen aus dem Ausschuss jetzt an die Staatsbehörden gehen oder an die Gesellschaft?
Also erstens bin ich unzufrieden, wie mit den 47 Forderungen, die im ersten Ausschuss herausgekommen sind, umgegangen wurde. Also beim Verfassungsschutz ist es besonders irre, weil ausgerechnet diese Behörde, die im Zentrum des großen Versagens stand, ist aufgerüstet worden, mit mehr Kompetenzen ausgerüstet worden und das V-Mann-Wesen ist nochmal auf eine andere gesetzliche Grundlage gestellt worden, so dass oftmals Straftaten, die durch diese neonazistischen V-Leute begangen werden, jetzt sogar gedeckt sind. Deshalb, die Linke bleibt bei ihrer Forderung, die V-Leute-Praxis der Sicherheitsbehörden sofort zu beenden und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen. Zweitens empfehlen wir als Linke, dem nächsten Deutschen Bundestag einen weiteren Untersuchungsausschuss einzusetzen, und zwar einen, der sich mit Rechtsterrorismus und Geheimdiensten beschäftigt. Es geht also nicht nur um die offenen Fragen im NSU-Komplex, sondern es geht genauso um das Oktoberfest-Attentat oder auch den Mord am jüdischen Verlegerpaar Shlomo Levin und Frieda Pischke, beide im Jahr 1980, aber eben auch die aktuellen Terrorakte von rechts, beispielsweise in Sachsen, aber auch in anderen Bundesländern. Drittens empfehlen wir der kommenden Linksfraktion die Einrichtung einer Enquetekommission Rassismus im Bundestag zu beantragen. Wir brauchen viel mehr Sachverstand, um das Ausmaß dieses gesellschaftlichen Problems öffentlich zu erhellen und Strategien gegen den gesellschaftlichen und institutionellen Rassismus voranzutreiben. Ja, viertens, die gesellschaftlichen Initiativen, die sich für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen, müssen jetzt endlich verlässlich und langfristig gefördert werden. Diese Aufgabe endet nicht irgendwann, sondern ist eine Daueraufgabe. Und fünftens fordern wir, dass der Staat in Amtshaftung geht für Straftaten, die V-Leute oder andere in ihren Diensten stehende Personen begangen haben. Es kann nicht sein, dass die Opfer von rassistischen Straftaten immer wieder leer ausgehen, während V-Leute hier gedeckt werden. Da wollen wir, dass da, wo so etwas geschehen ist, wo es einen Anspruch auf Schmerzensgeld gibt, dass der Staat dort auch jetzt einspringt.
Jetzt haben Sie sozusagen die Forderungen der Partei Die Linke genannt und haben vorher davon gesprochen, dass alle, ob Männer und Frauen im Untersuchungsausschuss des Bundestages sehr einhellig gearbeitet haben und sehr kollegial gemeinsam an einem Strang gezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was geht denn sozusagen parteiübergreifend da an der Stelle an Forderungen?
Bei der Bekräftigung der 47 alten Forderungen, weil im richtigen Leben wird beispielsweise die allererste, dass bei Verbrechen, allemal bei schweren Verbrechen, auch gegen Opfer mit migrantischen Wurzeln, zwingend auch das Motiv Rassismus untersucht werden muss. Das geschieht immer noch viel zu selten. Es wurde auch nicht dokumentiert. Es gibt Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung, aber es geht auch darum, dass Netzwerke, wie sie existieren müssen und existiert haben, aufgeklärt werden. Das hat der Ausschuss einhellig kritisiert, dass der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen nur sehr zögerlich und nur auf Druck des Ausschusses dann tatsächlich jetzt im Jahr 2016 angewiesen hat. Das hätte schon 2011, gleich nach dem Auffliegen des NSU, passieren müssen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man auch aktuelle Straftaten nicht nur darauf hin untersucht, ob man einzelne Verdächtige feststellen kann, sondern inwieweit hier auch neonazistische Netzwerke am Werk sind. Dann gibt es noch eine ganze Menge an Einzelforderungen, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann. Da muss ich das nachlesen im Bericht empfehlen. Da geht es um die Auswertung von DNA-Spuren, da geht es um die Auswertung von vorhandenen Daten von in einem Tatort eingelochten Handys und vieles mehr.